Das Chanson d'Amour von Amy Beach in der Fassung für Sopran, Violoncello und Klavier. Und das ist das erste von den Three Songs, Opus 21. Gesungen hat Emma Kirkby, Charles Medlem hat das Cello gespielt und James Disney war am Klavier zu hören. Liebe und Begehren, wie im Chanson d'Amour eben, waren schon immer eine Hauptinspirationsquelle für Dichter und Komponisten und das sind sie auch heute noch. Wie sie besungen werden, das ändert sich aber beständig und wird beeinflusst durch die Welt, in der wir leben und lieben. Vor allem, wie wir unsere Liebe ausleben, also unser Sexualleben, hat sich in den vergangenen Jahrhunderten extrem verändert. Nicht nur, dass wir viel mehr über Dinge sprechen, die noch vor gar nicht allzu langer Zeit absolute Tabuthemen waren. Auch die Art, wie wir Sex haben, hat sich ziemlich verändert. Sexspielzeuge zum Beispiel sind inzwischen absolut normal, kann man einfach beim DM kaufen. Und sie sind auch gar nicht mal mehr nur als Ersatz für Sexualität mit einem Partner oder einer Partnerin gedacht, sondern auch als Ergänzung dazu. Nochmal einen ziemlich großen Schritt weitergehen, ganze Sexroboter, die vielleicht wirklich den menschlichen Partner ersetzen könnten. Das klingt allerdings ziemlich Science-Fiction-mäßig. So richtig vorstellen kann ich es mir auch noch nicht. Deshalb freue ich mich, dass wir heute in der Matinee in SWR Kultur zum Thema Ersatz eine Expertin auf dem Gebiet zu Gast haben. Sophie Wennerscheid hat ein Buch zur Zukunft des Begehrens und zu Robotern und der Liebe geschrieben. Sex Machina heißt es. Hallo Frau Wennerscheid.
Hallo, ich grüße Sie.
Sex mit Robotern, das klingt ja schon ziemlich abgefahren. Wie weit sind wir denn überhaupt bei dem Thema inzwischen? Wie muss man sich das vorstellen, so ein Sexroboter?
Also für die meisten wird das eher ernüchternd sein, wenn wir von Sexrobotern sprechen. Dann sollten wir an lebensgroße, lebensechte, sogenannte humanoide, puppenähnliche Figuren denken, die über eine Sprechfunktion verfügen. Also es sind keine Roboter, wie wir sie aus dem Technikbereich kennen, die sich bewegen können, sondern es sind eher Puppen und oft auch Puppen, die jetzt über keine besonders große Beweglichkeit verfügen. Sie sind auch sehr schwer, aber man kann Gliedmaßen dieser Puppen zurecht biegen, wie man es gerne haben möchte. Man kann sie auch an den Tisch setzen, man kann sie natürlich auch zu sich ins Bett legen und man kann aber eben auch rudimentär, würde ich sagen, sich mit ihnen unterhalten.
Also es ist dann aber wahrscheinlich eher so wie mit Siri oder Alexa.
Genau, so in die Richtung kann man sich das sehr gut vorstellen, ja.
Für welches Feld sind die denn jetzt gedacht? Ich habe jetzt spontan gedacht, vielleicht in der Pflege, da gibt es ja schon Roboter, die irgendwie menschliche körperliche Nähe ersetzen können. Diese Menschen haben auch Bedürfnisse sexueller Art, die pflegende Seite aber nicht erfüllen kann. Natürlich sind Sexroboter da auch eine Möglichkeit als Ersatz für echte Menschen?
Ich glaube nicht. Also der Begriff des Sexroboters, ich würde den gerne auch nicht so häufig verwendet wissen, wie er verwendet wird. Ich glaube, das führt uns in eine falsche Richtung. Und die meisten Menschen, in erster Linie tatsächlich Männer, die mit so einer Puppe zusammenleben, bei denen steht auch gar nicht die Sexualität im Vordergrund, sondern das Bedürfnis nach Nähe und Intimität. Insofern kann das natürlich auch eine Möglichkeit sein, jetzt für Menschen im Alter oder mit eingeschränkten körperlichen Funktionen. Also als Ersatz würde ich das nie verstehen wollen. Mein Plädoyer geht immer in die Richtung, es vielleicht als Alternative zu denken. Sie hatten eben bereits auf die Sex-Toys oder die Sex-Spielzeuge verwiesen, die man ja auch in das Sexualleben oder seine Begehrenstrukturen integrieren kann. Und so kann man sich das vielleicht auch mit den Puppen vorstellen. Aber als Ersatz würde ich das nicht empfehlen. Und ich glaube, das führt uns auch auf den falschen Weg.
Ja, interessanterweise in der Fantasie oder in der Fiktion ist es ja schon so, dass diese Maschinen dann wieder total vermenschlicht werden. Die ganzen Filme und Serien, in denen solche Roboter vorkommen, die entwickeln ja teilweise auch selbst dann irgendwann Emotionen oder werden ja völlig vermenschlicht. Also da ist vielleicht eher ein Ansatz da, diese, wie Sie sich das jetzt wünschen, die menschlich irgendwie zu betrachten.
Ja, also das Bedürfnis des Menschen, sich ein Ebenbild zu schaffen, das ist schon sehr alt. Wir können da zurückgehen bis zu Ovid und seinem Werk der Metamorphosen, wo er den Mythos des Pygmalion beschreibt, eines Bildhauers, der nicht zufrieden ist mit den Frauen, die ihn umgeben, und der sich dann aus Marmor seine Traumfrau schafft, die Galatea, die Milchweiße. Ähnlich, so haben wir es auch in anderen bekannten Erzählungen, wie zum Beispiel von E.T.A. Hoffmanns Der Sandmann. Da wird auch eine mechanische Puppe hergestellt.
Und die Olympia, stimmt.
Genau, die Olympia, die ja auch so menschenähnlich aussieht, dass sich der Nathanael in sie verliebt, weil er denkt, er hätte es mit einer richtigen Frau zu tun. Olympia, die kann ja nichts anderes sagen als ach, ach. Und Nathanael schreibt Olympia ein tiefes Gemüt zu, in dem sich sein eigenes ganzes Sein spiegelt. Und dieses Phänomen der Spiegelung, also dass wir uns in dem anderen wiedererkennen, das Problem haben wir ja auch in regulären zwischenmenschlichen Beziehungen. Aber wenn wir ein bisschen uns aus der Mainstream-Kultur herausbewegen, vielleicht so in die Kunst oder in die Performance-Kunst, da gibt es ganz interessante Beispiele, wo man es mit künstlichen Gegenübern zu tun hat, denen irgendeine Fremdheit eingeschrieben ist. Das ist vielleicht auch das, was mich an dem Thema so besonders interessiert hat, also dieses Zusammenspiel von Angst und Begehren. Wenn ich die Fremdheit des Gegenübers erkenne, und dann wird sich auch in mir mehr ändern. Es wird mehr mit mir passieren. Deswegen habe ich in meinem Buch den Gedanken nach vorne gebracht, dass wir nicht versuchen sollten, Roboter zu schaffen, die uns so ähnlich wie möglich sind, so humanoid, so menschlich wie möglich, sondern dass ihnen ihre Roboter-Eigenartigkeit erhalten bleibt.
Ja, und es ist dann vor allem nicht nur ein schlechterer Ersatz für das menschliche Original.
Ja, ich würde natürlich schon gerne das menschliche Original hochhalten. Also Beziehungen zu Menschen sind komplex und aufregend genug und bergen viele Herausforderungen, die es zu bewältigen, aber auch lustvoll zu erleben gibt. Wenn man diese lustvolle Spannung auch in der Beziehung zu einem künstlichen Gegenüber haben kann, ist das gut. Aber das Problem sehe ich eben tatsächlich darin, wenn man in diesem künstlichen Gegenüber die ungebrochene Selbstbestätigung sucht.
Sophie Wennerscheid hat sich mit der Zukunft unserer Sexualität beschäftigt, und in der kommen vielleicht auch Roboter oder Maschinen vor. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Wennerscheid.
Ich bedanke mich auch.
Sie hören die Martini in SWR Kultur. Heute geht es um das Thema Ersatz.